Bernadette Frech ist seit 2018 Geschäftsführerin von InstaHelp, einer Plattform für psychologische Beratung online. Schon als Teil ihres Studiums hat sich Bernadette mit dem Thema Emotionsmanagement beschäftigt, bevor sie nach Aufgaben als Dozentin am Institut für Internationales Management und als Unternehmensberaterin ihr eigenes Unternehmen InstaHelp ins Leben rief. Im Podcast erzählt Bernadette, wie das Modell der psychologischen Beratung bei InstaHelp funktioniert, warum es ein Coaching und keine Therapie ist, verrät uns, wie sie es schafft, zwischen der Balance aus Agilität und Opportunitäten noch den Fokus zu bewahren und wie sie als Österreicherin den deutschen Gesundheitsmarkt wahrnimmt.
Ja, herzlich willkommen, liebe Bernadette Frech. Liebe Bernadette Frech, wir haben eben schon über deinen Namen gesprochen. Es ist ja ein sehr schöner Name, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist. Du bist Gründerin und du bist CEO von InstaHelp, du sitzt in Österreich, einem österreichischen Startup, und ich freue mich sehr über unser Gespräch heute, denn InstaHelp hat eine Besonderheit. Ich hatte ja schon zwei Podcasts zum Thema psychische Gesundheit mit Hanne Horvath von Hello Better und Nora Blum von Selfapy, die beide eine App auf Rezept in Deutschland sind, und ihr geht einen ganz anderen Weg mit InstaHelp, und ich freue mich sehr, dass wir heute ja über das Thema psychische Gesundheit, den Selbstzahlermarkt und Unternehmenskunden, die ihr auch viele habt, sprechen können und mal so eine ganz andere Einflugschneise für dieses Thema beachten oder betrachten können und auch vielleicht den österreichischen Markt, denn du bist da sehr aktiv in der Start-up-Szene, und ich freue mich jetzt erstmal sehr, dass wir ja eine Dreiviertelstunde ungefähr zusammen haben und heute etwas sprechen können, liebe Bernadette.
Sehr schön. Liebe Inge, ich freue mich sehr, da zu sein. Dankeschön.
Ja, man hört schon, du kommst aus Österreich. Es ist nicht zu verbergen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du?
Ja, also du hast gesagt, wenn man mich fragt, wer bin ich, verbinde ich das momentan total stark mit dem Startup InstaHelp und sage dann meistens, was ist InstaHelp? Aber InstaHelp macht eben psychologische Beratung online. Das heißt, wir haben in Graz aus Österreich gestartet mit 5 Psychologinnen, die über Text, Video oder Audio-Chat mit Klienten gesprochen haben. Und inzwischen sind wir mit knapp 300 Psychologinnen am Arbeiten und inzwischen in ganz Europa und vor allem in 5 europäischen Märkten sehr aktiv. Unser stärkster Markt ist inzwischen Deutschland geworden. Wer bin ich auch noch? Ich bin auch eine Zweifachmama von 2 Buben, alleinerziehend. Also das Thema psychische Gesundheit begleitet mich nicht nur in der Arbeit, sondern auch in meinem privaten Alltag.
Okay, also da kennst du dich auf jeden Fall aus. Jetzt können wir da doch direkt mal einsteigen. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung, bin ich mit euren Anmeldeprozess auch durchgegangen. Ihr habt ja ein Selbstzahlermodell. Mir wurde, also das Erstgespräch habe ich eben gesehen mit der von mir ausgewählten Psychologin, kostet 49 Euro, ist eine 30 Minuten, findet innerhalb von einer Woche dann statt. Und man kann die Themen auswählen und es ist sozusagen relativ straightforward. Jetzt hast du gesagt, ihr habt 300 PsychologInnen in Europa. Welche Märkte habt ihr im Moment?
Also ganz stark vertreten sind wir in Österreich, Deutschland, der Schweiz, UK und Frankreich. Das sind unsere stärksten Märkte.
Also mehrere Sprachen?
Genau, inzwischen schon in 14 Sprachen möglich.
Genau. Und ihr verbindet, ihr matcht dann sozusagen einen Mensch mit Bedarf und einen Anbieter, Psychologin, Psychologe oder Psychotherapeuten, Psychotherapeutin, und stellt ihr die an oder ist das sozusagen so ein Pool an freien Mitarbeitenden, auf den ihr dann zugreift? Wie funktioniert das?
Wir haben sowohl angestellte Psychologinnen als auch freie Dienstnehmerinnen bei uns im Pool. Mhm. Wie funktioniert das? Ja, wir haben in diesem Matching, wir nennen es auch Matching ganz bewusst. Das ist so ähnlich wie bei Parship oder Elite Partner. Ich glaube, die Plattformen sind ja auch in Deutschland recht aktiv, dass man eigentlich mit wenigen Fragen erkennen kann, welche Psychologin oder welcher Psychologe passt ganz gut zu meinem Alltag und auch zu meinen Bedürfnissen und Gesprächsthemen. Also Bereiche, in denen ich mich gern austauschen möchte und da gerne eine Expertin an meiner Seite wüsste. Und da wollen wir einfach zu Hilfe stehen. Das Zweite, was wir machen, wir sind jetzt nicht irgendwie random Psychologinnen. Also wir verstehen uns jetzt nicht als Marktplatz und unser Ziel ist es auch nicht, irgendwie der größte Marktplatz Europas zu werden als Vision, sondern kommt wieder der andere klassische Claim, wenn es nicht der größte ist, ist es der beste, aber das ist in dem Fall wirklich der Fall. Wir setzen extrem auf Qualitätsansprüche. Das heißt, es kann nicht jede Psychologin oder jeder Psychologe bei uns arbeiten, sondern die müssen ganz bestimmte Qualifikationen mitbringen, nämlich der psychologischen Psychotherapeutin der Ausbildung. In Österreich wäre das Pendant dazu die klinische oder Gesundheitspsychologin und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung. Und was wir auch wichtig gesehen haben im Online-Kontext, diese Zusatzausbildung zum Thema Online-Beratung, weil das Setup ein anderes ist und es ist nicht Teil unserer Curricula. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden vor Ort, mit jemandem vor Ort spreche oder im Online.
Ich habe tatsächlich gerade einen Podcast gemacht mit Medgate und der Deutschland-Chef von Medgate sagt, die Ärztinnen und Ärzte, die dort arbeiten, die müssen eigentlich mit den Ohren sehen können irgendwie. Also man braucht eine besondere Qualifikation. Man hat auch ja ein anderes Setup, wenn man online berät, als wenn man einer Person gegenüber sitzt. Jetzt sagst du, ihr habt einen Pool, ihr macht das so, dass ihr Freie habt, ihr habt Festangestellte und die matcht ihr dann. Wie funktioniert das auf der Seite der Psychologinnen und Psychologen? Weil das ist so ja ein Thema, von dem ich weiß, dass es ein großes Thema ist, eigentlich für alle Telepsychologie-Anbieter. Dieses Finden von Fachkräften ist ein Riesen-Issue, weil es tatsächlich einfach viel zu wenige Menschen gibt, viel zu hohen Bedarf. Wie findet ihr die?
Also sehr oft eben über Inbound, das heißt inzwischen, ich meine, es ist immer noch ein junges Unternehmen, aber dennoch für den Bereich im Dachraum das führende Unternehmen für digitale psychologische Beratung. Und somit haben wir immer einen Backlog an Psychologinnen, die sich bei uns beworben haben. Wir nehmen aber immer nur so viele auf, wie auch dann der Bedarf gegeben ist, weil, und das ist, glaube ich, etwas, was uns von Anfang an neben der Qualität ausgezeichnet hat, uns geht es auch um Schnelligkeit.
Also schnell anzubieten, innerhalb von 7 Tagen, das ist ja euer Wertversprechen. Ne?
Garantierte Erstkontakt innerhalb von 24 Stunden sogar, also dass du hier dann auch mit deiner Psychologin den Erstkontakt hast. Wir tracken das mit, im Schnitt liegt es sogar bei 6 Stunden. Und dass du dann eben genau innerhalb von idealerweise 7 Tagen dir dein Gespräch ausmachst. Du musst das ja nicht sofort starten, weil das glauben ja auch dann viele, sie sollen sofort erst ins Gespräch gehen. Aber du sollst das dann schon sehr zeitnah machen und vor allem machen können. Ja. Und deswegen ist bei uns, Esther, weil du fragst auch, was für Psychologinnen interessant ist, was für sie auf der anderen Seite natürlich gut ist, sie sind auch immer sehr gut gebucht. Das heißt, wenn Sie wieder einen Platz frei haben, werden Sie bei uns auch sehr schnell wieder gebucht.
Ich würde gerne mal in dieses ganze Thema einsteigen, eures Geschäftsmodells. Ihr habt euch ja bewusst dafür entschieden, zunächst mit einem Selbstzahlermodell zu starten. Mittlerweile bietet ihr auch eine B2B-Lösung an. Das heißt, ihr sprecht auch Unternehmen an oder Hochschulen oder also alles eigentlich, wo Menschen zusammenkommen und wo vielleicht auch Druck entsteht, wo Konflikte entstehen können. Und ihr habt auch in eurem, da haben wir eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, in eurem Investorenkreis habt ihr ja Menschen dabei, die nicht so unbedingt aus dem medizinischen Kontext kommen, sondern aus Bereichen, in denen es um, sagen wir, mentale Fitness geht. Also ja, mentale Gesundheit ist das eine Thema, wenn wir gucken, irgendwie schwere Depressionen oder schwere Angststörungen, Suchtthematiken. Also Depression ist ein Thema, das habt ihr auch als Punkt auf eurer Webseite stehen, aber es geht auch viel um Konflikte im Beruf, es geht viel um Beziehungsthemen, um familiäre Themen und eher so um Sachen, die, würde ich jetzt sagen, an der Grenze zum Coaching auch stattfinden. Und das finde ich so spannend, weil die Frage ist für mich, wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich schwer depressiv ist, ja, kommt diese Person überhaupt dahin, sich darum zu kümmern, ja, so eine Beratung dann wahrzunehmen oder halt überhaupt in unserem System, im Gesundheitssystem dann einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden. Und ihr positioniert euch ja ganz bewusst anders. Wie ist das auf der Nachfragerseite? Also was für Leute nutzen eure Services?
Also InstaHelp hat sich ganz klar positioniert im Bereich der Prävention, also so wie du es auch erkannt hast. Uns geht es um die mentale Gesundheit, um das auch mental gesund bleiben. und nicht um krankheitswertige Störungsbilder. Also schwere Depressionen, also nicht Schizophrenie, Angst, starke Angststörungen zum Beispiel, die würden wir nicht über InstaHelp, über diese Plattform abbilden, weil wir auch glauben, dass da der Kontext und auch rechtlich gesehen der Kontext für ein Online-Setup nicht der richtige ist. Es gibt aber viele Bereiche im Mental Health-Bereich, eben gerade im präventiven Bereich, wo das Online-Setup ein brillantes ist, ja, gerade für B2C-Kunden, die das sehr, sehr schätzen, weil ich sehr niederschwellig in die Beratung gehen kann. Und es sind bei uns hauptsächlich, also weil du gefragt hast, wer sind so unsere Kunden, sehr stark, und das ist oft total überraschend. Also jeder, der jene Statistik gesehen hat über Inanspruchnahme mentaler Gesundheitsangebote oder psychologischer Beratungen, wird sehen, das meiste sind Frauen. Und bei uns auf der Plattform ist das anders. Wir haben 50-50, also 50% Männer und 50% Frauen. Weil gerade diese Niederschwelligkeit im Angebot auch für Männer sehr interessanter Zugang sein kann, wenn sie ihre, ich sage jetzt wirklich, Daily Struggles haben. Ja, zum Beispiel eines der Themen, die uns, weil du sagst, Coaching und Abgrenzung. Es geht bei uns schon, es arbeiten wirklich Expertinnen, nämlich wirklich ausgebildete Psychologinnen bei uns. Aber die Themen sind bei uns sehr stark im Bereich eben der Beziehungen, also eben auch Liebesbeziehungen. Das Thema seit Corona war auch das Thema Einsamkeit, aber auch Beziehungskonflikte hin zu Paarberatungen, Beratungen nach Scheidungen und so weiter. Also das ist Begleitung des Kindes nach einer Trennung. Das sind natürlich große Themen, also Paarthemen, Liebesthemen beschäftigen viele Personen bei uns. Stressüberbelastungen, also jetzt vor allem auch aus dem beruflichen Kontext kommend, und auch depressive Verstimmungen. Also jetzt noch keine schwergradige Depression, aber viele von uns, glaube ich, haben schon mal so eine Episode durchlebt, wo wir einfach einmal sehr traurig, down und sehr erschöpft waren. Ja,
ja, ich finde es sehr interessant, da auch nochmal reinzugehen, weil ich habe mir natürlich auf eurer Webseite die Videos angeguckt. Einer eurer Investoren ist der Runtastic-Gründer und da erzählt er auch, dass er einen Coach hat, einen Psychologen hat und kommt aber eher so aus dieser Performance-Seite, wo es eben darum geht, trainieren, die mentale Gesundheit oder die mentale Verfassung zu trainieren wie ein Muskel. Also das Ganze. Und auch der, bei euch ist ja auch jemand investiert, der aus dem Leistungssport kommt, Mercedes. Also da geht es eher darum, die mentale Gesundheit als etwas zu begreifen, was man in seiner Performance steigern kann, mit der man sozusagen noch ja performanter, leistungsstärker sozusagen durchs Leben gehen kann. Das ist sehr im Zeitgeist natürlich. Ne? Selbstoptimierungstrend und so weiter. Glaubst du, diese Positionierung, die jetzt wirklich ganz, ganz anders ist als wirklich psychische Gesundheit, psychische Krankheit, hilft euch dabei, Menschen zu erreichen, wie zum Beispiel Männer, die ja traditionell eher so ein bisschen, also vom Rollenbild so ein Issue damit haben, Krankheit, Schwäche etc. zuzugehen, die man eher mit so einem Narrativ dann catcht?
Mein Mental Health ist für uns ein riesengroßes, ja. Also das ist uns auch total wichtig, einfach dass Männer, die haben genauso Selbstwertthemen und genauso Ängste, also es geht ihnen auch oft wirklich nicht gut, aber die Schwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist noch eine ganz andere. Das heißt, die Hürde ist eine sehr große. Was, glaube ich, Investoren wie auch der Toto Wolf von Mercedes Rennsport oder der Florian Gschwantner von Runtastic, was sie machen ist, dass sie ganz offen sprechen darüber, dass sie zu Psychologen gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, der Toto auch für die Vereinbarkeit, auch er ist ja auch Papa, ja, mit einem sehr anspruchsvollen Job, der sehr hohe Leistungen erfordert, und natürlich auch der Florian, der sicher ein High-Performance-Guy ist, so wie man ihn auch kennt. Das auf jeden Fall, aber was es zeigen soll, ist, sehr erfolgreiche Personen, auch denen geht es nicht immer gut. Auch die nehmen Hilfe in Anspruch, wenn es ihnen nicht gut geht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen eigentlich nicht nur diese Selbstoptimierer-Schiene da fahren. Also das wäre, glaube ich, ein zu einfaches Bild. Ich glaube, dass wir sehr viele Themen ansprechen. Also jetzt haben wir gerade die Kampagne gehabt zum unerfüllten Kinderwunsch. Also auch wenn man Kinder sich sehr wünscht, sie verliert, wie geht man damit um? Also wir gehen da sehr breit eigentlich rein, was die Themen betrifft, und greifen ganz bewusst gerne Themen an, die keiner so gerne anspricht, wollen eigentlich darin auflockern, dass wir sagen, es betrifft uns alle, es betrifft uns in unterschiedlicher Art und Weise, aber mentale Gesundheit ist ein Teil von uns, genauso wie die physische, auf die wir achten müssen. Es passiert uns nicht einfach, wir müssen auch was dafür tun. Wir ernähren uns gesund und wir sind sportlich und genauso müssen wir das aber auch im psychischen Bereich. Ja. Und wir probieren halt schon, über manche Kampagnen eben zu zeigen, jeder ist betroffen, die Themen sind sehr vielfältig.
Jetzt hast du mehrfach das Wort Kampagne gesagt und hast ja auch schon gerade gesagt, das eine Thema ist unerfüllter Kinderwunsch oder Verlust eines Kindes oder Fehlgeburten, solche Themen, die ja psychisch sehr belasten. Und jetzt kommen wir da mal auf das ganze Thema Customer Acquisition, weil ihr müsst ja auch irgendwo an die Menschen rankommen. Und das ist ja, wenn man sich B2C positioniert, wir wissen alle B2B im Gesundheitswesen, wenn du jetzt in das System rein willst, ist das extrem schwierig. Jetzt haben wir in Deutschland die Apps auf Rezept. Trotzdem ist es nicht einfach, obwohl es diesen Zugang gibt, obwohl online psychotherapeutische Interventionen über Apps auf Rezept, über Digas ja erstattet werden, ist es nicht einfach, damit dann auch signifikante Umsätze zu generieren. Das Geschäftsmodell bleibt ein Problem. Wie ist das bei euch? Wie akquiriert ihr die KundInnen und was kostet es euch auch? Also was kostet euch so eine Neukundenakquise? Das würde mich mal interessieren.
Ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Businessmodelle. Also im B2C-Bereich gehen wir natürlich stark auch über Performance-Marketing-Kampagnen, aber eben auch, also unsere Vision ist es ja wirklich, die mentale Gesundheit zu verbessern. Das heißt, wir machen auch sehr viele eben diese bewusstseinsbildenden Kampagnen, die wahrscheinlich dann irgendwie im Organic Bereich dann sich wiederfinden und man sieht, wir haben mehr Organic User, die natürlich deine Customer Acquisition Costs dann in Summe wieder etwas mindern, aber du oft
Und das könnt ihr auch machen, weil ihr ja keine medizinische Leistung seid in dem Sinne, sondern ihr seid eine Art Coaching oder Beratung, ihr seid jetzt keine Therapie.
Genau, wir sind jetzt keine Therapie bei krankheitswertigen Störungsbildern, absolut nicht. Ja. Was wir im B2B-Bereich ist das natürlich dann eben anders, sind die Kunden bei uns Unternehmen, die jetzt entweder InstaHelp suchen als eine Art Versicherung, dass wenn es mentale Gesundheitsprobleme im Unternehmen gibt, man jemanden hat, an dem man Mitarbeiter vertrauensvoll weiterleiten kann. Aber immer mehr Unternehmen, sehen wir, wollen wirklich das Thema mentale Gesundheitskultur in ihrem Unternehmen verankern. Also die wollen hier wirklich nicht nur eine Maßnahme integrieren, sondern eigentlich ja auch hier so einen Lifestyle, ja, einen unternehmerischen Lifestyle etablieren, wo sie sagen, wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeiterinnen eben mental gesund und leistungsfähig bleiben, nämlich wirklich beides im Einklang zu bringen. Und da haben wir bewusstseinsbildende Kampagnen für Führungskräfte, die jetzt einfach auch ganz neue Kompetenzen brauchen, vor allem jetzt mit diesen veränderten Arbeitssettings. Also wir sehen eigentlich, die einzige Konstante ist ja momentan die Veränderung. Also wie kann ich als Führungskraft damit umgehen? Welche zukünftigen Kompetenzen brauche ich auch im Bereich Mental Health? Wo liegt meine Verantwortlichkeit als Führungskraft, auch als Role Model? Aber wo liegt dann auch meine eigene Grenze? Und wie kann ich auch auf mich schauen? Also auch diese Organisationsebene, aber auch die Führungskraft als Person. Und auf der anderen Seite haben wir das Ganze auf Mitarbeitendenebene. Das heißt, ganz snackable, content-mäßige, bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Wir haben da auch so ein Mental Health Assessment. Das heißt, das ist ein Kurzcheck, wie geht's eigentlich meinen Mitarbeiterinnen im Unternehmen und wie geht's ihnen in unterschiedlichen Bereichen? Also wie schaut's aus mit der Stressseite und wie schaut's aus mit der Ressourcenseite?
Und das ist aber alles jetzt keine klinische Diagnostik nach ICD
oder so. Keine klinische Diagnostik, sondern was man schon sieht, das sind ja validierte Fragen oder Fragebatterien, die dann zum Beispiel auf eine Burnout-Gefährdung hinweisen können. Und dann natürlich eignet sich ein Folgegespräch, um das dann auch wirklich zu diagnostizieren. Aber einfach einmal zu erkennen, wie geht's mir, aber auch im positiven Bereich. Welche Ressourcen habe ich? Ja, kann ich gut Grenzen setzen? Also Themen, die uns einfach im Alltag helfen können, die uns stärken mit all unseren Stressoren umzugehen. Da ist natürlich das ganze Geschäftsmodell dann, und dann hast du natürlich die Beratung. Wir haben auch eine Mental Wellbeing Academy, das heißt mit ganz kundenspezifischen Workshops für die Unternehmen und eben die Analytics, die helfen sollen, ganz gezielte Maßnahmen für das Unternehmen abzuleiten.
Mit dem B2C erst eingestiegen. Das war euer erstes Geschäftsmodell, also wirklich Selbstzahlermarkt. Damit macht ihr heute, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ungefähr 60% eures Geschäfts, eurer Aktivitäten ist B2C und der Rest ist B2B. Das baut ihr jetzt auf. Ich würde gerne nochmal auf den B2C zurückkommen, weil ich verstehe total, dass das ein Markt ist, den man erst erschließen muss. Und dazu gehört ja dann auch immer eine Art von qualitativem, ja, Wissensaufbau und überhaupt so diesen Bedarf so ermitteln, weil das ja, es gibt ja solche Angebote in der Form gar nicht bisher. Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen B2C-Markt gucken, weil mich das total interessiert, weil ich oft die These vertrete, dass ja das Gesundheitswesen sich so extrem langsam entwickelt, dass es für viele Menschen gar nicht mehr so in Frage kommt, darauf zu warten, ja, dass sie irgendetwas aus diesem System herauskriegen. Und die sagen sich eher, ich will das schnell, ich will das unkompliziert und ich zahle dann lieber Geld. Ja. Und ich würde jetzt gerne mal einmal auf das B2C-Geschäftsmodell von euch gucken, weil man zahlt ja für eine Erstberatung 49 Euro. Wie viel kostet es dann?
Dann kann man sich auswählen, ob man in den 30 Minuten bleiben möchte oder in 50 Minuten. In diesem Standardberatungsmodell eigentlich. Das kostet dann 69 Euro und ja, die 30 Minuten die 49.
Wie viel bezahlt ihr? Habt ihr dann einer Psychologin, einem Psychologen?
Genau, wir haben da so ein Share-Modell, also eigentlich Service-Fee, die die Psychologinnen uns pro Klient dann auch geben oder pro Beratung. Und in der inkludiert ist natürlich, dass wir die einerseits die ganze Bewerbung machen, das heißt die Psychologinnen eben zur Plattform bringen und dann an die Psychologin vermitteln. Auch die ganze, also wir nutzen die Technologie auch sehr stark, um zu entlasten, das heißt auch Abrechnung und all diese Hürden, dass wir hier wirklich zur Seite stehen. Das mit unserem Ziel, die Psychologin sich wirklich auf ihre Kernleistung, nämlich auf die Beratung fokussieren kann. Ja. Und wir haben auch so Online-Interventionen, die jetzt so eine, in einem Blended Care Approach die Psychologin unterstützen. Also du kannst dann auch eben diese Übungen so von deinem Personal Trainer, in dem Fall die Psychologin, die kannst du dann auch nach deiner Beratungseinheit dann noch machen, dass auch zwischen deinen Beratungseinheiten du noch weiter mit und an dir arbeiten kannst. Das ist natürlich dann alles eben dabei. Und ja, genau so.
Das kaufe ich dann von Mal zu Mal. Weil das ganze Thema Customer Retention ist ja sicherlich auch für euch ein Thema. Ihr habt ja wahrscheinlich relativ hohe Acquisition Costs, würde ich mal vermuten, um an KundInnen zu kommen, oder? Wie hoch sind die?
Ja, also weißt, ohne konkrete Zahlen nennen zu wollen, ist es so, dass sie natürlich sehr divergieren. Wir haben Märkte, in denen wir hochperformant sind, wo wir die Customer Acquisition Costs schon sehr, sehr gut im Griff haben. Wir haben andere Märkte und dann zum Teil auch neue Keywords, zum Beispiel, auf die man geht, in denen man noch nicht performant ist, die dann sehr teuer sind, ja, aber man ganz bewusst dort reingeht, weil man sich eben noch einen Markt oder einen Bereich aufbauen möchte. Also ich glaube, dass das Wichtige ist natürlich schon, dass wir arbeiten ja auch inhaltlich mit dem Modell der kognitiven Verhaltenstherapie. Was wir nicht sind, wir sind keine Krisenhotline, ja. Und da würde auch unser Geschäftsmodell überhaupt nicht funktionieren. Und da ist InstaHelper die falsche Adresse. Also wir sind nicht die, wo man schnell einmal eben mit der App dann einmal anruft und jedes Mal dann zu einer anderen Psychologin kommt und dann einmal ganz kurz alles los wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt oft auch missverstanden wird, finde ich, weil man oft glaubt, ja, digital ist schnell. Ich glaube, der Zugang ist schnell, aber der Prozess zum Beispiel, um jetzt, weil man beim Thema Liebeskummer, weil das ist, glaube ich, für alle sehr greifbar, um einen wirklich schmerzenden Liebeskummer zu überwinden, wie lange das dann dauert, ist dann doch individuell. Ich kann mich selbst erinnern, beim eigenen Liebeskummer bin ich zu meiner Psychologin gegangen mit meinem ganzen Leid und sie hat gemeint, ja, sie würde glauben, wir brauchen dafür so 3 Sitzungen. Dann habe ich immer gedacht, na, das ist jetzt aber gemein, weil mein Kummer ist so groß, in 3 ist mir das dann sehr kurz vorgekommen. Aber das hängt natürlich dann immer davon ab, mit welchem Thema komme ich, geht's mir, und unser Geschäftsmodell ist eben darauf aufgebaut, dass ich mit einer Psychologin in einem Beratungsraum an meinem Thema arbeite.
Kaufe ich dann als Kunde das von Paket zu Paket oder kauft der Kunde das oder Kundin das, so ein Bunch, irgendwie so 10 Beratungen?
Ja, es ist eigentlich, es ist vom Zahlungsflow wie ein Abo-Modell aufgebaut. Das heißt, ich brauche meine Bezahldaten jetzt nicht ständig eingeben, aber es wird nur abgebucht, wenn ich es tatsächlich nutze. Das heißt, ich kann auch meine Frequenz auswählen. Wenn ich zum Beispiel jetzt das nur einmal im Monat machen möchte, die Beratung, ist das auch möglich. Der Standard im Bezahlflow ist jetzt einmal eingegeben, dass du immer einmal in der Woche deine Beratung in Anspruch nimmst. Warum ist das so? Das ist einfach der Klassiker, wie die meisten bei uns starten, dass sie dann einmal in der Woche sich dafür die Zeit einräumen, in die Beratung gehen. Das kann jederzeit pausiert werden, gestoppt werden, verlangsamt werden und so weiter. und erst wenn die Beratungsleistung eben erfolgt ist, kann man wieder die neue öffnen.
Ja, ja, okay, verstehe. Ich finde es wirklich spannend. Ich habe tatsächlich noch nie eine Werbung von euch gesehen, aber ich frage mich, wie sie dann aussieht. Also wenn du jetzt sagst Keywords, was sind dann so Keywords? Macht ihr auch richtig so Werbung? Liebeskummer? Brauchst du psychologische Betreuung oder wie kann man sich das vorstellen? Oder Stress im Beruf oder, weiß ich nicht, drei kleine Kinder zu Hause?
Ja, also wir testen da natürlich sehr breit aus, dass man sagt, okay, man geht in ein Themengebiet rein und dann schaut man, was eben auch gut konvertiert. Und auf der anderen Seite schauen wir natürlich auch, wie verhalten sich die User bei uns auf der Plattform. Das heißt, bei welchen Themen kommen viele User, bei welchen Themen fühlen sie sich mit ihren Themen gut aufgehoben und dann geht man natürlich wieder stärker umgekehrt auch wieder im Marketing in diese Bereiche rein. Ja, also das ist sicherlich so ein...
Das ist wahrscheinlich Beziehungsthemen, wahrscheinlich viel Stress im Berufsleben auch. Viel so Familiensachen wahrscheinlich, also würde ich jetzt tippen.
Ja, du, da bist du super benannt, also genau so ist es, ja. Wir sind bei uns wirklich, also Beziehung an sich, ja, das Thema Beziehung an sich ist bei uns wirklich das Thema Nummer eins. Überbelastungen, Stress, Schlaflosigkeit natürlich auch sind Themen, die man gern individuell besprechen möchte. Es ist oft sehr kontextspezifisch, man möchte da eben zum Teil eben keinen standardisierten Kurs durchlaufen, sondern möchte da einfach individueller in die Ansprache gehen und mit jemandem reden, dass man das einfach wirklich für sich, für seinen eigenen Bereich dann einmal erarbeitet.
Ja. Jetzt ist auch die Frage, wenn wir jetzt von dem, also ich finde es sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, meine These ist ja, dass die Leute, die sich das leisten können, einfach Angebote außerhalb des traditionellen Gesundheitssystems wahrnehmen, wenn das Leistung nicht anbietet. Ne? Und das ist ja wirklich so ein Fall, wo das total viel Sinn macht und wo man auch das Gesundheitssystem ja entlastet, weil nicht Leute mit so, in Anführungsstrichen, sagen wir, bewältigbareren Problemen als jetzt eine Schizophrenie oder eine schwere Depression irgendwie die Zugänge zu Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, zu Psychiaterinnen und Psychiatern etc. verstopft.
Also da würde ich jetzt irgendwie, kommt da in mir so ein bisschen ein Bauchgefühl hoch, wenn du das sagst, weil ich finde, das Gesundheitssystem, das sollte sich vielleicht dann mehr mit solchen Themen belasten im präventiven Bereich, weil ich finde das einen Wahnsinn im mentalen Gesundheitsbereich, wie das momentan läuft. Du hast also das Stichwort Leistbarkeit und Zugänglichkeit ist überhaupt nicht gegeben. Es ist natürlich ein einfaches zu sagen, ja, das ist ein Selbstzahlermarkt und mit dem Liebeskummer sollen sie einmal dorthin gehen, was ja in diesem Bereich vielleicht auch stimmig sein kann. Aber in Summe finde ich das sehr kurz gedacht, weil ich einfach glaube, dass sich diese psychischen Krankheitsstörungen ja auch nicht von heute auf morgen entwickeln, sondern das ist ja ein Prozess. Und es würde absolut Sinn machen, in diesem Prozess schon früher einzusteigen, auch im Gesundheitssystem und diesen Bereich endlich einmal mitzudenken, weil das fehlt.
Klar, also das ist ja die Frage, warum lernen Kinder nicht psychologische, mentale Fitnessstrategien sozusagen schon in der Schule? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie bewältige ich Krisen im Leben? Das sind ja Kompetenzen, die könnte man ja theoretisch auch schon Kindern lernen, ja.
Ja, es ist eine Education, die fehlt bei uns. Wir müssen da, wie du sagst, also ich habe in England gelebt, da ist das Schulfach Resilienz, steht dort an der Tagesordnung. Bei uns ist die gesunde Jause, die ist ja schon richtig gut, ja, also das von Bewegung ist in unserem Stundenplan verankert, das ist auch großartig. Das Thema der Psyche ist aber wirklich noch außen vor. Und das geht aber, es zieht sich dann durch und wir haben bei Weitem auch keine Gleichheit, wenn es darum geht, psychische Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, selbst im Therapiesetting nicht, also selbst wenn ich jetzt wirklich schon ein krankheitswertiges Störungsbild habe, weil jeder, der das weiß, hat A, weiß einmal, sämtliche Kliniken sind total überlastet. Ja? Dann hoffe ich mal, dass ich überhaupt einen Platz bekomme. Auf diesen Platz kann ich Monate warten. Sagen, es ist wirklich eine Zumutung. Mhm. Und ich glaube, dass wir da schon wirklich jetzt einmal die Augen mehr aufmachen dürfen und sagen, da müssen wir was verändern.
Da machen wir einen Check dran. Kommen wir auf das Thema B2B-Geschäftsmodelle. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn du jetzt sagst, okay, ihr erweitert jetzt, ihr geht an Unternehmen, da ist natürlich der Hebel größer. Wenn man jetzt aus der Geschäftsmodellsicht denkt, ist es natürlich super, wenn ihr ein Unternehmen habt mit 10.000, 20.000 Angestellten in einem Markt und da etwas anbieten könnt und die das vielleicht auch über ihre internen Kanäle dann spielen. Und gerade Stichwort Burnout-Prävention, macht ihr auch Studien, wo ihr zeigt, wenn man mit InstaHelp arbeitet, dann sinken Krankheitstage oder also halt all das, was man so klassisch ja im Gesundheitswesen braucht, da muss man immer nachweisen. Was bringt das irgendwie für das System? Macht ihr sowas auch begleitend?
Genau, wir begleiten unsere Unternehmen und tauschen uns natürlich aus. Und jedes Unternehmen, jede Personalabteilung trackt Gesundheits- also oder Fehlzeiten natürlich mit. Was immer schwierig ist, sind Kausalzusammenhänge irgendwie herzustellen. Aber die Zufriedenheit mit den Maßnahmen, die empfundene Wirksamkeit, zum Beispiel von Beratungen, das erheben wir natürlich alles und das diskutieren wir dann auch mit HR. Gemeinsam zu überlegen, okay, was sind eigentlich Themen im Unternehmen, in welchen Themenbereichen gibt es immer wieder Gesprächsbedarf, dass man dann auch schaut als Organisation, wie können wir da noch einmal nachfassen.
Nicht so strukturiert, dass ihr sagt, ihr macht jetzt gerade begleitende Studien, wo ihr wirklich InstaHelp in einer Gruppe dann einsetzt und dann guckt ihr, wie wirklich der Effekt ist. Sowas macht ihr momentan nicht.
Wir haben ja unser Mental Wellbeing Assessment und wir haben unsere Counseling Analytics. Denen trackt man eben genau diese Dinge mit, aber es ist eine klinische Studie in dem Sinn. Wenn du auf das ansprichst, das machen wir bewusst nicht. Ja,
ja, okay. Warum macht ihr das bewusst nicht?
Ich glaube, dass diese klinischen Studien sind ja sehr, sehr kostenaufwendig und sehr zeitintensiv. Wir arbeiten halt sehr, sehr praxisorientiert mit Unternehmen zusammen und unser Ziel ist ja eben keine Tiger. Also das heißt, wir haben jetzt nicht diese Vorgabe, dass wir hier diese klinischen Studien vorweisen müssen. Und wir arbeiten mit klinischen und und klinischen Psychotherapeuten zusammen und da gibt es ja Studien en masse, die bezeugen, wenn ich diese Intervention mache, ob online oder offline, sie ist wirklich ähnlich, fast gleich wirksam. Also da gibt es so viele Studien, es braucht jetzt nicht noch eine weitere, aus meiner Sicht, um das zu bezeigen. Und in dem Sinne, nachdem wir jetzt kein Tiger-Produkt am Ende stehen haben, wo das eine Vorgabe ist, machen wir das bewusst nicht.
Ja, ich finde das sehr spannend, weiter zu beobachten, weil ich glaube, die These von vielen Tiger-Herstellern war, wenn man diese Erstattung hat, dann ist eigentlich der Zugang dann zu Patientinnen und Patienten, der ist dann irgendwie gegeben. Da sehen wir ja gerade, dass das doch noch ein sehr langer Weg ist und dass es eine nicht zu unterschätzende Aufgabe ist und dass vielleicht diese Gewichtung, man hat höhere Markteintrittsbarriere, man muss klinische Studien machen, man muss nachweisen, was man einfach für das System auch an Leistung erbringt, ja. Und dann fällt dafür aber die hohe Customer Acquisition Cost weg. Das bewahrheitet sich ja gerade nicht so richtig. Würde ich mal, mich so weit aus dem Fenster lehnen, das so zu formulieren. Und bei euch ist dann der größte Kostenpunkt ist die Customer Acquisition Cost. Das ist so. Und wenn ihr die Leute habt, wie ist dann die Retention? Also wie bleiben die bei der Stange? Wie viel gehen über das erste Gespräch dann hinaus?
Ja, schon der Großteil geht natürlich schon über das erste Gespräch hinaus, bleibt dann je nach Themenfeld unterschiedlich lange. Auch da ist es eben schwer zu sagen, Beziehungsthemen sind oft eben so in 3-4 Beratungseinheiten erledigt, klingt so komisch in dem Zusammenhang, aber sind eigentlich zum guten Ergebnis gekommen. Und wenn es zum Beispiel eben so depressive Episoden sind, bleibt man schon länger, ja, und bleibt man hier auch im Gespräch und in der Begleitung im Alltag. Was wir auch sehen, ist, dass natürlich immer mehr Kunden auch wieder zurückkommen. Das heißt, die haben schon einmal erlebt, dass es positive Effekte hat, wenn ich das für mich mache. Und dann habe ich ein anderes Thema und komme wieder gern eben zu InstaHelp zurück, eben vielleicht das nächste Mal mit zum Beispiel Schlaflosigkeit, das kann sich ja auch ändern. Was wir gemacht haben, weil du das Thema Tiger auch angesprochen hast, wir haben ganz bewusst am Anfang so einen Test eben gemacht. Einerseits haben wir Beratungen gemacht mit Kunden zum Thema Stress und auf der anderen Seite haben wir so einen automatisierten Stresskurs auf die Beine gestellt und haben dann dort die zweite Gruppe diesen automatisierten Stresskurs machen lassen. Und wir waren einfach, also es ist halt die Frage, Wir wollen halt wirklich was verbessern und haben diese Vision sehr stark in uns, das Beste dafür zu tun. Und wir glauben, wenn wir das Beste machen, es wird sich dann auch bewahrheiten, auch im Geschäftsmodell, in den Erfolgszahlen. Und wir haben dann einfach gesehen, dass in diesen automatisierten Kursen die Personen eine irrsinnig hohe Churn-Rate hatten. Das heißt, dass sie einfach schneller aufgehört haben und wenn du jetzt mit einem Psychologen bist, ein höheres Commitment gespürt haben, beim Thema dran zu bleiben, wieder zu diesem Termin zu kommen. Es ist also was anderes, ob ich mit meiner App vielleicht verabredet bin in dem Sinn oder eben mit einer Person, die ich dann treffe zum Thema.
Und wir haben auch gesehen, dass die Personen, die in der Beratung mit Stress begonnen haben, oft ganz beim anderen Thema eigentlich dann gelandet sind als Zielsetzung und Stress oft einmal so dieser Anfangspunkt war, weil das vielleicht das war, was man am stärksten gespürt hat. Ist vielleicht auch ein Grund, warum Beziehungen bei uns oft der Startpunkt sind. Dort spürt man sie dann halt oft. Aber es ist vielleicht nicht unbedingt also oft das Selbstwertthema eigentlich das, das man sich ansieht. Und da sehen wir einfach, dieses individuelle Arbeiten hat halt auch einen sehr hohen Mehrwert, ja, indem man halt wirklich individuell auf die Bedürfnisse eingehen kann.
Ja, wobei also das so spannend ist, weil es ja sich in einem sehr starken Spannungsfeld dann auch bewegt, weil man könnte ja auch mit so einem Angebot dann tatsächlich in Richtung Coaching eher gehen, wo es wirklich darum geht, ja, Performance zu steigern, Leistung zu steigern, mit Konflikten schneller, besser umzugehen, vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist jetzt so ein Thema, was mich persönlich beschäftigt. Ich war irgendwie 10 Jahre lang CEO, habe Unternehmen geführt. Da ist das ein Riesenthema, dass man sich selber auch führt und dass man sich selber natürlich entwickelt, weil man sonst immer wieder auch an Grenzen stößt in einer Unternehmensentwicklung. Wir sehen das jetzt gerade im Beispiel Twitter, ist so ein schönes Beispiel, da kann man das gerade sehr gut beobachten. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite natürlich sowas wie ungelöster Kinderwunsch, das sind dann schon, oder Fehlgeburt, das sind schon härtere psychologische Themen. Und dieses Pendel ist ja dann bei euch, geht immer in die eine oder andere Richtung. Hast du auch persönlich mal überlegt, stärker in den Bereich Coaching reinzugehen, gerade wenn ihr jetzt in den B2B-Bereich, in den Unternehmensbereich vorstoßt? Es gehört ja zum guten Ton für Führungskräfte mittlerweile auch einen Coach zu haben.
Ja. Ich glaube, die Abgrenzung zum Coaching ist, dass wir mehr im Privatleben zu Hause sind und okay, der Coach stark im Business-Umfeld zu Hause ist. Wir haben natürlich auch Arbeits- und Organisationspsychologinnen auch bei uns im Team, die diese Zusatzausbildung haben, die wir auch sehr gerne für Workshops und so weiter auch im einsetzen, die dann eben gerade auch diese Themen abdecken können. Aber es ist nicht unser Schwerpunkt. Also unser Schwerpunkt ist wirklich das Leben. Also so eher so die Person, der Mensch, der bei uns ganz stark im Mittelpunkt ist.
Und das ist die Entscheidung, weil ihr merkt, da ist die Nachfrage einfach höher. Weil so wie sich das jetzt für mich anhört, messt ihr ja alles und seid sehr Metriken getrieben, müsst ihr ja auch. Sonst hättet ihr ja wahrscheinlich auch diese ganzen Investoren da nicht an Bord. Ist das die Entscheidung? Woher kommt das?
Ich glaube, man entscheidet sich einmal für ein Geschäftsfeld, ein Startup. Und dann ist man einerseits sicher sehr, sehr agil und variabel und testet vieles aus. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, aus meiner Sicht immer diesen Fokus zu bewahren. Also nicht 1000 Dinge zu machen und Coaching ist was anderes. Wir haben zum Beispiel auch während der Corona-Zeit in einer, glaube ich, 3-4-tägigen mit Nachtschichten begleiteten Phase als Team Insta-Doc auf die Beine gestellt für den Bereich Ärzte und Beratung und haben das dann einfach kostenfrei sowohl für Psychologen, für alle einfach einen sicheren Raum zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir aber auch gesehen, Ärzte ticken wieder ganz anders. Ja? Also wenn die online arbeiten, brauchen die wieder ganz was anderes wie zum Beispiel Psychologen. Und wir sehen einfach, wir sind noch ein junges Unternehmen, wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen und die wollen wir einfach einsetzen für das Thema, was uns total am Herzen liegt. Und wir sehen, in dem Feld ist noch so viel zu tun, dass wir noch gar nicht jetzt nach links oder rechts ausscheren wollen.
Ich glaube, das wollen wir also gar nicht. So, wir sind ja fast schon am Ende unserer Zeit und jetzt würde ich gerne von dir nochmal wissen, weil du sitzt ja in Österreich, du bist quasi aus Österreich auf den deutschen Markt. Wie nimmst du das wahr, quasi als eine Gründerin aus einem anderen Land in den deutschen Markt reinzugehen? Wie nimmst du den deutschen Markt wahr?
Also ich nehme ihn sehr positiv wahr. Also weil, was mir so gefällt an Deutschland, der ist sehr, sehr gut aus meiner Sicht strukturiert und es gibt sehr gute Andockungspunkte, auch als österreichisches Unternehmen. Es gibt sehr viele so Cluster, es gibt Hubs oder so, also je nachdem, zum Beispiel Insurance Hub Munich oder so. Die sind einfach großartig schon als erste Kontaktpunkte, die einem auch super helfen, in Netzwerke zu kommen und auch relativ schnell helfen, für diese spezifische Gruppe, zum Beispiel Versicherungen, Unternehmen oder so, auch zu verstehen, was sind denn da die Bedürfnisse. Ich finde auch im Zuge der DIGA, wie wir uns ja auch mit natürlich informiert haben, weil das war ja für uns auch ein spannendes Thema. Auch da, finde ich, war eine Top-Begleitung dass man einfach immer wieder Informationsmöglichkeiten hat, um hier gut weiterzugehen. Ich finde, es wird sehr, sehr viel diskutiert in Deutschland, auch sehr transparent diskutiert. Doch Personen eh so wie dich, ja, oder David Matuszewicz, die einfach auch extrem aktiv und auch nach außen sehr wirksam sind, die, ja, die finde ich auch das Thema mal ganz anders bespielen. Jetzt nicht nur von, also in Österreich ist das eher, finde ich, eher so politisch getrieben. Also der Diskurs kommt eher auf politischer Seite auf. Und das gefällt mir sehr gut. Da gibt es eine sehr starke so Bottom-up-Bewegung auch, die ich in Deutschland stärker spüre jetzt wie in Österreich.
Ja, es ist auch schön, auch mal ein positives Feedback zu hören, weil manchmal ist das in Deutschland nicht so einfach, diese positive, sagen wir, zukunftsorientierte Brille aufzusetzen, gerade wenn es dann um Infrastrukturthemen geht, wie elektronische Patientenakte oder E-Rezept oder solche Themen, wo es doch ja manchmal sehr, sehr schwierig ist. Von daher ist ja auch schön, mal ein positives Feedback zu haben. Und ich freue mich natürlich, dass ich aus deiner Sicht da auch eine Rolle drin spiele. Da freue ich mich immer, es ist auch mein Anliegen, also das ganze Thema voranzubringen, weil ich auch denke, dass es am Ende wirklich allen zugute kommt, allen, die im System arbeiten, aber auch Patientinnen und Patienten. Denn Menschen, die sich sozusagen professionell mit dem Gesundheitswesen beschäftigen, wenn die dann das erste Mal eine richtige PatientInnen-Erfahrung machen, dann kriegen die meistens einen richtigen Schock. Ja, also das ist leider so. Total spannend. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und da würde ich dich jetzt gerne noch fragen, wo geht's denn jetzt hin bei euch? Also wie geht's weiter? Ihr seid jetzt in 5 Märkten, ihr habt irgendwie 400 Psychologinnen und Psychologen auf der Payroll jetzt, viele Leute erreicht, 80.000 Beratungen habe ich, glaube ich, gesehen. Wie geht's weiter?
Genau, also wir wollen auf jeden Fall unser B2B-Programm jetzt noch weiter ausrollen. Das heißt, unser neues Startprogramm jetzt wirklich in die Gänge bringen. 2023, da freuen wir uns mit neuen Unternehmen. Wir haben ja schon großartige eben wie Allianz, Trivago oder so, also wirklich sehr und auch viele Startups, ja. Da wollen wir auf jeden Fall gut weiterkommen. Wir wollen auch so eine Fastlane für kleinere Unternehmen schaffen. Und im B2C-Bereich wollen wir unsere App erweitern. So viel sei angeteasert. Und einfach unsere psychologische Beratung noch stärker mit in den Alltag zu holen, nämlich mit so einer eigenen Self-Care-Area, ja, wo du wirklich so als Insta-Help, als täglichen Begleiter deiner mentalen Gesundheit weißt. Und auf das freue ich mich total und das ganze Team. Wir sind schon in unseren Strategieprozessen drinnen. Das ist ja Ende des Jahres, da ist man schon mehr in 2023 wie 2022. Und ja, und da haben wir noch viel vor. Und ich hoffe, dass eben das Thema Mental Health da für viele, ja, dass wir dadurch ja vielen vielleicht ein bisschen eine Erleichterung verschaffen können.
Ja, vielen Dank, liebe Bernadette, für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir in deinem vollen Terminkalender die Zeit genommen hast. Ich habe gehört, die Messages kommen rein. Du musst jetzt wieder an die Arbeit. Bleiben wir in Kontakt und ich freue mich zu beobachten, was da bei euch noch kommt. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Liebe Inge, ich sage ganz herzliches Dankeschön.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.